Moment noch. Der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Mit Simone Schweizer.
Ja, hallo liebe Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich in meinem Podcast Moment noch. Der Podcast zum Thema Stabilität in der Arbeitswelt. Wir beschäftigen uns hier mit dem Spannungsfeld zwischen permanentem Wandel für Menschen in der Arbeitswelt und dem Bedürfnis nach Stabilität, das ja doch sehr oft ja in Vergessenheit gerät. Und in meiner allerersten Folge habe ich einen für mich ganz wunderbaren Gast dabei. Das ist Toni, die mich seit einiger Zeit in meiner Selbstständigkeit begleitet. Hallo Toni.
Ja, hallo Simone.
Schön, dass du da bist. Toni ist selber Führungskraft im Lufthansa-Konzern. Da haben wir uns auch kennengelernt, und zwar eigentlich nur vom Sehen kannten wir uns, als ich noch bei Lufthansa war. Da haben wir uns in der Bates, Grüße gehen raus an alle Lufthansiaten, immer in der Schlange getroffen. Das ist die Cafeteria, wo man nach dem Essen hingegangen ist und manchmal auch auf dem Gang. Es hat eigentlich immer nur für ein Hallo gereicht. Richtig kennengelernt haben wir uns dann erst, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe.
Ja, genau, so war das. Wir hatten uns bei LinkedIn ja miteinander vernetzt und dann hast du immer mehr von dir berichtet, von deiner Selbstständigkeit, was deine Themen sind, die du betreust. Und ja, so wurde der Kontakt dann enger und es freut mich sehr, heute hier zu sein, bei dir zu sein und diese erste Folge mit dir aufzunehmen. Das ist total toll.
Ja, ich freue mich auch und wir haben heute Morgen beide festgestellt, ist ganz schön aufregend, oder?
Total. Bisher war ich immer nur die Podcast-Hörerin, kenne also nur diese Seite. Ja, und bekomme jetzt ganz neue Einblicke auf der anderen Seite, nämlich in die Podcast-Produktion und wie sich das anfühlt, auf dieser Seite des Mikrofons zu sitzen. Insofern danke auch dafür, dass ich da ein bisschen mit reingucken kann und ja, wird, glaube ich, ein ganz spannender Tag heute.
Ja, und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ganz einfach, weil du so viele Podcasts schon gehört hast, also da wirklich so ein Profi-User bist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch wirklich ja in der Arbeitswelt schon sehr viel erlebt hast, dir da auch ein bisschen mehr Gedanken machst, als nur wie die nächste Aufgabe zu lösen ist, sondern auch wirklich drauf schaust, wie es deinen Mitarbeitern geht und was da sinnvoll ist und was nicht. Also Toni, uns beide verbindet ja, dass wir beide in unserer Führungsaufgabe immer großen Wert darauf legen oder gelegt haben, unseren Mitarbeitern Verlässlichkeit zu bieten. Wie ist das für dich? Also inwieweit spielt denn für dich persönlich das Thema Stabilität eine große Rolle für deine berufliche Zufriedenheit?
Tatsächlich eine sehr, sehr große. Das habe ich jetzt so die letzten 3-4 Jahre erst gemerkt. Vorher war mir das noch gar nicht so bewusst, aber dass ich ja immer auf der Suche war und auch ein Stück weit noch bin, Stabilität zu haben, weil das für mich auch Verlässlichkeit ausdrückt. Und Verlässlichkeit ist für mich ein ganz großer Wert in meinem Leben, aber auch in meinem Berufsleben. Und deswegen sind für mich diese beiden Begriffe sehr ja eng miteinander verbunden. Wie gesagt, das Thema Verlässlichkeit, Stabilität. Und ja, ich merke das, dass ich das extrem brauche und tatsächlich auch meine Mitarbeiter. Das wird mir jetzt auch immer mehr bewusst.
Ja, wie zeigt sich das so im Arbeitsalltag? Hast du da mal ein Beispiel, woran du das erkennst?
Also ich würde sagen, ich merke es generell am Arbeitsleben, am Berufsleben. Und ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden. Gerade so jetzt die Zeit nach Corona, das war ja nochmal so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, habe ich den Eindruck. Da ist alles nochmal so ein bisschen runtergefahren. Und danach ja, haben wir jetzt irgendwie gefühlt alle richtig Gas gegeben. Und das ist ja alles sehr instabil. Er findet sich andauernd neu. KI, andauernd passiert irgendwie was und ich habe einfach ja bei mir erkannt, ich brauche diesen Anker im Leben und merke auch, dass ja mit meinen Mitarbeitern, das kennt jeder, der glaube ich auch in größeren Firmen arbeitet, andauernd gibt's neue Programme, die gelauncht werden und neue Ideen. Und ich glaube, da hilft's den Mitarbeitern, den Kollegen, ja, wenn sie Verlässlichkeit an der einen oder anderen Stelle haben. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass alles stabil sein muss. Das ist auch unrealistisch, aber es muss so 1-2 Anker geben für die Leute. Und das ist aus meiner Sicht beruhigend für alle Beteiligten.
Ja. Ja, man hat heute oft das Gefühl, dass was gestern noch gut war, ist es heute nicht mehr. Und es gibt immer weniger Dinge, die mal so bleiben dürfen, wie sie sind, ne?
Genau.
Und das habe ich auch noch, also ich meine, ich habe jetzt vor 2 Jahren gekündigt und da war das ja auch schon so. Das war, ich bin ja kurz nach Corona quasi raus und das war ja eine unglaubliche Dynamik in der Zeit. Und parallel dazu, was ich auch als sehr schwer für die Menschen empfinde, ist, dass ja durch das ganze Homeoffice dann auch noch der Stabilitätsfaktor schlechthin, nämlich die Art und Weise, wie wir Beziehungen gerne leben, weggebrochen ist. Mhm. Ja, da ist natürlich jeder unterschiedlich. Der eine sagt hier, ich kann auch über Video super eine Verbindung. Wir beide haben das auch sehr gut hingekriegt. Mhm. Also als wir uns eben gesehen haben, war das so, als ob wir uns eigentlich schon immer persönlich getroffen hätten. Aber das ist natürlich nicht für jeden so. Und die Möglichkeit, dass man sich eben einfach mal in der Schlange an der Partesse trifft oder auf dem Gang, die sind halt weggefallen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor, der sich auf Menschen und auch auf die psychische Gesundheit, da gibt's ja auch Statistiken zu, dass eben die Anzahl von psychischen Erkrankungen sehr stark zugenommen hat in der gesamten Bevölkerung. Und das ist so ein Grund, und das sind Beobachtungen, die ich gemacht habe, warum ich dachte, jetzt muss diesen Podcast mal geben, dass man über das Thema mal reden darf und dass das, naja, so ein bisschen aus der Schmuddel- oder Tabu-Ecke rauskommt, dass man Begriffe wie Verlässlichkeit, Stabilität und so auch wirklich mal wieder in den Mund nimmt. Und vielleicht schaffen wir es, den ein bisschen salonfähiger zu machen. Und das auch erlaubt wird, darüber zu sprechen. Dass Mitarbeiter auch gucken können, wo brauche ich denn Stabilität? Was tut mir gut? Wie kann ich mit Veränderungen gut umgehen? Und was sind so, ich sag mal, so Haltestellen, die ich brauche, damit ich das gut machen kann?
Mhm. Aber das wollte ich auch gerade ergänzen, weil du gesagt hast, Schmuddelecke. Es ist so ein bisschen uncool.
Ja, genau. Ne?
Also wie stabil, du musst flexibel sein, anpassungsfähig, immer was Neues machen. Und das eine, finde ich, schließt das andere ja nicht aus. Also nur weil ich jetzt stabil bin oder Stabilität habe, heißt das ja nicht, dass ich irgendwie nur in meiner Ecke sitzen bleibe oder nicht
langweilig
mal. Genau. Also cooles Thema.
Ja, finde ich auch. Und genau das habe ich ja auch beobachtet, dass das eben irgendwie ein bisschen out ist, wenn jemand sagt, ich habe gern Stabilität in meinem Leben. Oder das kennt auch, glaube ich, jeder, so jemand, der aus seinem Dorf noch nie rausgekommen ist oder so. Das passt ja heute irgendwie nicht mehr in die Zeit. Und ich glaube, es ist Zeit, da mal wieder, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen offener zu sein, auch gegenüber menschlicher psychologischer Grundbedürfnisse, und Orientierung und Sicherheit ist ein psychologisches Grundbedürfnis, was wir alle haben. Wir leben das anders, aber wir haben es alle.
Absolut. Wie ist das? Du bist ja, ich sag mal, hauptberuflich, neben dem, dass du jetzt Podcasterin bist, bist du hauptberuflich ja Coach. Mhm. Wie bist du eigentlich zum Thema Coaching gekommen? Und wie spielt jetzt auch das Thema in deinen Coaching-Sessions da mit rein? Wie erlebst du das?
Ja, also wie bin ich Coach geworden? Über eine lange Zeit in erster Linie. Also bei mir war das ja so, ich bin ja so ein Zahlenmensch. Also in der Schule war das schon so und beim Studium, ich habe ja BWL studiert, aber da war auch immer so Controlling und Finanzen waren immer meine Paradedisziplin. Und habe aber schon, als ich jung war, mich sehr für das Thema Psychologie interessiert. Also auch, wie funktionieren Menschen? Interessanterweise kann man das dann, wenn man in der Arbeitswelt als Controller arbeitet, super gut miteinander verbinden. Also wir Controller haben ja so das Vorurteil, dass wir es mit dem Menschlichen nicht so haben. Muss ich sagen, die meisten Controller, die ich kannte, haben immer sehr ganzheitlich drauf geguckt und sich auch sehr dafür interessiert. Wie ist die Motivationslage? Was ist gut für das Engagement von Mitarbeitern? Was wirkt sich schädlich aus und so? Und ja, und dann habe ich das, ja, erstmal bin ich natürlich in die Zahlenwelt voll rein und habe aber das Thema Psychologie nie aus den Augen verloren und erwischt hat es mich eigentlich bei meinem ersten Coaching. Mir war klar, das will ich auch. Also das Gefühl, was ich da hatte bei diesem Mann, das war ein Mann, das war so schön, weil ich erlebt habe, wie man da wachsen kann, wenn man jemanden hat, wo man einfach so sein kann, wie man ist. Und der einen bei einer Persönlichkeitsentwicklung, die ja auch nicht immer leicht ist, begleitet. Und ja, dann habe ich Mitte 30 angefangen, mich Fortbildungen, ja, zu machen, diverse. Und irgendwann war es dann soweit, dass ich gesagt habe, okay, ich bin da jetzt fit genug, um das auch hauptberuflich zu machen und bin echt total happy, dass ich das gemacht habe. Und das Thema Stabilität im Job, im Coaching, das erlebe ich so, dass das für alle Menschen, die kommen, natürlich auch eine Rolle spielt. Also das vorwiegende Gefühl bei den Leuten ist so eine Ohnmacht, ne? Also wenn ich einfach Sachen, die mir wichtig sind im Job, nicht mehr beeinflussen kann. Sei es, dass ich meinen Beitrag nicht so leisten kann, wie ich das gerne würde, weil vielleicht andere Kollegen eher bevorzugt werden bei interessanten Aufgaben. Oder auch eine Stabilität im Sinne von Beziehungen, die ich habe. Da ist vielleicht eine wichtige Person gegangen. Oder ein Chef, mit dem ich gut klarkam. Jetzt habe ich einen Chef, mit dem ich nicht so gut klarkomme oder der vielleicht nicht so berechenbar ist. Und viele Themen mehr. Und dahinter kann ich immer so ein bisschen erkennen, dass wir Stabilität brauchen, dahingehend, dass wir unsere Bedürfnisse und auch ein bisschen unsere Persönlichkeit da leben und einbringen können. Und das ist zentral, finde ich, um dann aus der Ohnmacht rauszukommen. Also Menschen müssen, glaube ich, für sich selber diese Stabilität und Verlässlichkeit mit beeinflussen können, damit sie aus der Ohnmacht rauskommen.
Da habe ich noch mal eine Frage dazu. War dir das Thema Stabilität von Anfang an klar oder hat sich das erst so mit der Zeit jetzt rauskristallisiert, dass sich darum eigentlich total viel dreht?
Das hat sich erst rauskristallisiert, weil das habe ich so erkannt, ne? Also irgendwie, ich dachte ja auch, als ich angefangen habe, so jetzt fängst du an und begleitest die Leute in Veränderungsprozessen, ja, und hilfst denen, was ganz Neues zu machen, was ganz Neues zu denken. Hilfst denen, den Mut zu fassen, aus der Komfortzone rauszugehen. Und da ist ja auch was dran. Also vieles davon, was ich mit denen mache, hat damit zu tun. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass das nur funktioniert, wenn die das Gefühl haben, sie stehen sicher. Also wenn die das Gefühl haben, also man kann eigentlich nur einen großen Schritt machen, wenn man mit dem anderen Bein fest steht. So, jetzt, wenn ich es mal bildhaft ausdrücken will. Und einen großen Anteil daran, dass ich das überhaupt erkennen konnte, war, dass ich mir das selber auch eingestanden habe, dass ich auch so ein Bedürfnis habe. Ich war ja irgendwie bei uns in der Familie immer die so, ja, einfach Dinge anders gemacht hat, rausgegangen ist und so. Und mein Vater war Beamter. Natürlich habe ich das Thema Stabilität und Sicherheit ja von klein auf erlebt. Das war ja eigentlich total normal, aber mir ist es nicht aufgefallen, wie wichtig mir das ist. Ja, und das zusammen hat wirklich, würde ich auch sagen, im Coaching einfach mehr bewirkt, dass wir auch viel darüber reden, was ist es denn, was du immer brauchst, was immer so sein muss, damit es dir gut geht, damit du deinen Beitrag leisten kannst.
Spannend auf jeden Fall, kann ich mir sehr gut vorstellen. Spannender Weg, den du dann auch in deiner Coaching-Karriere jetzt nochmal begleitet hast, ne? Also ja, dass da für dich so ein bisschen auch der Groschen quasi gefallen ist. Jetzt stelle ich mal eine steile These auf, weil es ja auch, habe ich verstanden, bei dir so ein bisschen um das Thema eben Arbeitszufriedenheit geht und man denkt ja oft, das Gras auf der anderen Seite ist das Grünere, das Saftigere, das Tollere. Mit Stabilität hat das ja nicht so viel zu tun. Stabilität bedeutet ja, ich bleibe bei meinem alten Arbeitgeber. Wie ist denn da dein Blick auf die Dinge? Bleiben, gehen? Unter dem Gesichtspunkt Stabilität?
Ja, also ich würde es mal so sagen. Es gibt ja nicht die ideale Lösung, dass man jetzt sagt, bleib auf jeden Fall oder geh auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, klar. Was aber wichtig ist, ist, bevor ich gehe, einmal zu gucken, erstens, wer bin ich im Job? Also was macht mich eigentlich aus? Was sind die Rahmenbedingungen, die für mich wichtig sind? Und dann den Job anzugucken, ob das zusammenpasst. Und wenn das passt, lohnt es sich wirklich, alles genau anzugucken. Also wie kommuniziere ich? Wie gehe ich damit um, meine Bedürfnisse besser zu leben? Also wenn ich unzufrieden bin, ist es ja so, dass meine Bedürfnisse in irgendeinem Bereich nicht erfüllt sind. Und da kann man selber sehr viel tun. Es sind nicht immer die anderen, die dafür was tun müssen, damit es für mich besser wird. Manchmal ist es auch so. Also wenn ich jetzt wirklich vielleicht in einem Umfeld bin oder in einer persönlichen Konstellation, die ganz schlecht für mich ist, weil ich überhaupt nicht vorankomme, Dinge schon angesprochen habe, Dinge bei mir schon verändert habe und nach einer Zeit merke, es tut sich da nichts, dann ist das Gehen besser. Aber wenn ich jetzt mal auf meine Coaches gucke in Summe, die meisten sind geblieben. Die haben die Entscheidung getroffen zu bleiben. Ich habe das mal ausgewertet, weil ich da öfter nach gefragt werde. Also 80% derer, die bisher bei mir gecoacht wurden, das sind inzwischen sehr viele, sind tatsächlich geblieben. Mhm. Mindestens bei ihrem Arbeitgeber. Manche haben sich dann intern verändert. Viele sind aber sogar in dem Job geblieben, wo sie waren und sind viel zufriedener. Ja. Weil sie so sehen, dass ich gehöre da eigentlich hin. Es passt total gut, wo ich bin.
Ja, und ich glaube, das, was du eben auch beschrieben hast, dieses Thema, auf sich selbst zu schauen. Also wir als Menschen tendieren ja öfter dazu, dann die Fehler, ne, oder das Problem bei den anderen irgendwie auch zu suchen. Und wenn du jetzt eben sagst, dass du im Coaching dann auch auf die Leute erstmal eingehst und ihnen quasi klar machst, was sind ihre Bedürfnisse, was sind ihre Werte, dann können sie sich damit ja viel besser auch auf sich selbst konzentrieren und suchen gar nicht mehr auch vielleicht den Schuldigen außerhalb, sondern ja, konzentrieren sich ein Stück weit dann erstmal auf sich selbst und können sich darüber dann auch selbst helfen, weil sie eben wissen, Mensch, da werde ich vielleicht getriggert oder das ist mir wichtig oder die Situation umgehe ich vielleicht auch, weil sie mir nicht gut tut oder so. Also das sind ja auch dann Erkenntnisse, die denjenigen, kann ich mir vorstellen, da auf jeden Fall auch weiterbringen. Und wir hatten ja auch mal 3 Coaching-Sessions und da kann ich nur sagen, habe ich über mich auch total viel gelernt, weil du geholfen hast, es mal auszusprechen. Also da waren jetzt eigentlich keine Überraschungen für mich dabei, sondern es war eher, wir haben es mal rausgearbeitet und da muss ich auch tatsächlich noch sehr oft dran denken und ich habe es mir ja damals auch aufgeschrieben und hole die Notizen auch immer wieder raus und das trifft immer noch zu. Ne? Und das hilft mir tatsächlich auch in meinem Arbeitsalltag immer wieder, mich darauf auch zu besinnen, mich weniger mit anderen zu vergleichen, sondern für das zu stehen, ja, was mich ausmacht und damit auch zufrieden zu sein.
Ja, wow, das freut mich jetzt aber.
Ja.
Das ist ja das beste Ergebnis, was man erreichen kann. Und das hast vor allem du ja gemacht. Also das darf man nie vergessen. Der Coachee macht ja für sich die Arbeit und ich kann da immer nur den Raum anbieten mit Fragen und ja, manchmal auch Spiegelungen dessen, was ich so vor mir habe. Und das ist genau das, was sehr wichtig und einer der schwierigsten Wege in der Persönlichkeitsentwicklung ist, dass wir so ein bisschen wegkommen von den Projektionen. Also mir geht's schlecht und du, Chef oder du, Kollege oder du, Unternehmen, manchmal wird's ja noch höher aufgehängt, bist daran schuld. Und da ist es wirklich wichtig zu gucken, was ist es eigentlich, was ich brauche? Weil in dem Moment, wo ich das wegnehme von dem anderen, das ist auch, gilt übrigens auch für Beziehungen. Aber wenn ich wegnehme, also wenn ich aufhöre zu erwarten, dass der andere mich glücklich macht und schaue, welches Bedürfnis ist es denn, was gerade nicht erfüllt ist, dann kriege ich ganz andere Lösungen. Ne, zum Beispiel, wir hatten das ja auch mal mit dem Thema ein bisschen mehr Abstand. Mhm. Ne, also nicht das ganze Leben quasi, ich kenne das übrigens sehr gut. Ich habe jahrelang nur für den Job gelebt. Es hat auch einen riesen Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich das alles auch ein bisschen arg ernst genommen, weil das war ja meine Welt.
Kenne ich nur zu gut. Ich meine, darf man ja auch nicht unterschätzen. Ein Drittel des Tages verbringen wir mit Arbeit, ein anderes Drittel, habe ich richtig gerechnet? Ja, doch.
Ja, von der, genau.
ein anderes Drittel verbringen wir mit Schlafen. Also das macht schon einen großen Aspekt aus, das Thema Arbeiten. Und ja, der ein oder andere sucht ja auch da wirklich nach der Erfüllung. Und wenn es dann eben nicht läuft aus den verschiedenen Gründen, dann hat das einen großen Einfluss auf das Leben und auf das generelle Wohlbefinden, definitiv.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Erfüllung im Job ist natürlich toll. Die suche ich heute auch immer noch. Also für mich ist der Lebensbereich Arbeit sehr, sehr wichtig. Das habe ich spätestens jetzt auch erkannt und das ist auch gut so. Er darf aber nicht dominieren. Und da achte ich jetzt schon für mich sehr drauf, dass das nicht mehr passiert. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil wenn es zu wichtig wird, dann verrennen wir uns und verbeißen wir uns oft. Und dann ist halt eben der Chef, der nicht das macht, was ich mir gerne wünsche, nimmt so einen großen Raum ein, auch wenn ich dann irgendwie abends mit meinem Partner oder mit Freunden rede, dann ist irgendwie nur noch der Chef das Thema. Und das ist nicht gut, weil wir sind erwachsen, wir können selber gucken, wo kann ich was ändern? Wo kann ich das Bedürfnis, was mir jetzt vielleicht gerade von meinem Chef nicht erfüllt wird, trotzdem holen? Und wenn ich feststelle, hier geht das gar nicht, dann ist es auch okay, wenn ich dann sage, ich brauche einen anderen Job.
Mhm, ich suche mir was Neues. Wichtige Erkenntnis. Genau. Ja, absolut. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist nicht immer der Chef, warum die Mitarbeiter im Job leiden. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. Ja, das hast du richtig verstanden. Es ist tatsächlich oft, sehr oft so, dass die Leute wegen einem Thema mit dem Chef ins Coaching kommen. Das ist tatsächlich oft der Fall. Und gleichzeitig, also manchmal ist es ja auch so, habe ich schon gesagt, ne, die persönliche Konstellation passt einfach nicht. Oder es gibt eben auch Chefs, die sehr viel Kontrolle ausüben, die Menschen irgendwie ausbremsen, die selbst, ja, wie soll ich sagen, ein Problem damit haben, Dinge auch mal loszulassen und so. Da ist es dann meistens so, da leiden dann auch mehrere Menschen unter diesem Chef, dann bin ich es nicht alleine. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr oft so, dass man sieht, da kommt jemand ins Coaching, sagt, ja, mein Chef, und der passt, das geht ja gar nicht. Und die Kollegen haben mit dem aber gar kein Problem.
Mhm.
Und dann werde ich immer hellhörig. Und dann schauen wir uns das an. Natürlich kann am Ende rauskommen, dass jemand da einen Wert hat, der durch diesen Chef verletzt wird. Ja, ich nenne es immer die Red Zone, also von unseren Werten. Es gibt so Werte, da können wir einfach nicht abweichen. Wenn da es in der Arbeitssituation zu Kollisionen kommt, dann würde ich ja meine komplette Persönlichkeit verändern müssen, wenn ich sage, ich mache da Kompromisse, was diesen Wert angeht. Aber es ist dann echt total cool, wenn man hinguckt, was kann ich denn von meinen Kollegen lernen? Wie gehen die denn damit um?
Mhm.
Und das bringt die Leute ganz schön ins Nachdenken.
Das glaube ich. Ich fange selbst gerade schon an.
Da tut sich wirklich viel. Also wenn man die Perspektive einnimmt, das ist ja das Schöne auch jetzt zum Beispiel am systemischen Coaching, dass du auch mal links und rechts guckst, wie gehen denn die anderen damit um? Und da kriegen die Leute schon andere Ideen. Ganz, ganz oft.
Mhm. Spannend, spannend.
Ja. Und man darf auch nie eins vergessen. Der Chef ist eine unheimliche, oder die Chefin, ich rede immer, ich gendere nicht ordentlich, ich weiß, mir fällt es leichter so, das wegzulassen, sind natürlich immer auch weibliche Vorgesetzte mit gemeint. Die sind halt total wichtig in unserem Leben. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen.
Ja, das ist auch wieder ein Stabilitätsanker.
Gut, total, quasi. Weil ja. Die haben ja Einfluss darauf, wie unser Arbeitsleben sich anfühlt.
Mhm.
Die haben Einfluss darauf, wie viel ich beitragen kann. Die haben, früher haben sie Einfluss darauf gehabt, vielleicht noch mit wem ich zusammen im Büro sitze.
Stimmt.
Das ist heute vielleicht weniger der Fall. Aber sie haben einfach unheimlich viel Einfluss. Und wir haben großes Glück, wenn wir einen Chef haben, dem das bewusst ist, der sich da auch bemüht, Rücksicht drauf zu nehmen. Aber der beste Chef kann nicht auf alles Rücksicht nehmen.
Mhm. Ja, das stimmt. Also bin ich völlig bei dir. Und ich merke gerade, wie in mir so ein Gedanke hochkommt. Vielleicht haben wir schon ein Thema für die zweite Podcast-Folge. weil wir gucken ja jetzt aktuell gerade sehr stark auf die Mitarbeiter.
Mhm.
Und jeder von uns hat einen Chef und ist am Ende dann wieder auch Mitarbeiter ein Stück weit. Aber mich würde auch nochmal der Blick interessieren, wie gucken Führungskräfte eigentlich auch auf ihre Mitarbeiter? Ne? Und was brauchen auch die Chefs auch an Stabilität? Und was sind auch die Anforderungen, die sie an ihre Mitarbeiter da ein Stück weit haben? Da können wir ja nochmal drüber nachdenken, ob wir da auch nochmal eine coole Folge draus machen können. Aber auf jeden Fall das, was du gesagt hast, auch mit dem gegenseitig Stabilität geben. Und auch wenn ich das nicht gerne mag, wenn man von der Familie auf der Arbeit spricht, weil es ist nicht die Familie. Es ist immer noch ein Job, es ist immer noch ein Beruf.
Mhm.
Aber ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind 8 Stunden zusammen und interagieren und möchten als Team ja auch funktionieren. Ne? Das ist ja so ein kleiner Kosmos, der da entsteht. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele spannende Ecken, in die du vor allem als Coach reingucken kannst, aber auch wir insgesamt als Menschen, als Mitarbeiter, als Chef.
Ja,
der Chefin, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, sehr spannendes Thema.
Absolut. Weißt du, wenn Menschen zusammentreffen, es ist ja immer so ein bisschen Verhandeln also Aushandeln von Bedürfniserfüllung. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass für den Vorgesetzten, die Vorgesetzte das Stabilitätsbedürfnis genauso gilt wie für die Mitarbeiter und wir dann mal drauf gucken, wann ist denn für eine Führungskraft etwas stabil, dann sind das manchmal andere Dinge als das, was für Mitarbeiter für Stabilität sorgt. Also für Führungskräfte ist ja nun mal auch oft das Thema im Sattel bleiben ein Thema. Es gibt heute so viel Reorganisation, es passiert so viel, wo die auch immer wieder Instabilitäten ausgesetzt sind, immer sich wieder mal auf ihre Stelle oder neu geschaffene Stellen bewerben müssen, weil irgendwie im Rahmen von der Reorganisation alles einmal hochgeworfen wird und wieder neu und anders zusammenfällt. Und das heißt ja, dass wir eigentlich immer, wenn wir mit anderen Menschen in einem sozialen Kontext zusammenarbeiten, dass wir aushandeln müssen. Was hat jetzt Priorität? Ist es jetzt im Moment gerade dein Bedürfnis oder meins? Mhm. Dieser Blick auf das Thema ist, glaube ich, unheimlich hilfreich. Einfach mal zu erkennen, ja, mein Chef, meine Chefin will ja auch Stabilität. Mhm. Und dann auch vielleicht mal zu sagen, weißt du was? Ich bin auch dafür da, dir dabei zu helfen.
Total interessanter Aspekt, ja. Es geht nur im Gegenseitigen.
Genau. Die Beziehung ist nicht immer die Aufgabe alleine vom Chef. Das ist eine Zweibahnstraße sozusagen. Ich kann als Mitarbeiter auch sehr viel tun, wenn ich von der Haltung wegkomme. Du als Chef bist verantwortlich dafür, dass es mir gut geht und dass meine Bedürfnisse erfüllt sind. Und wenn ich den Blick einnehme, dass deine Bedürfnisse für mich auch wichtig sind. Und dann funktioniert es. Und wenn ich mir das so angeguckt habe, früher im Arbeitsleben, die Leute, die das drauf hatten, also auch mal an ihren Chef zu denken und da zu helfen, dessen Bedürfnisse zu erfüllen, die hatten immer das beste Verhältnis zum Chef. Mhm. Muss man einfach mal so sagen. Und das ist dann teilweise schon so auch, das waren dann manchmal rote Tücher für die anderen Kollegen. Ne? Das waren dann so die, ich will das Wort jetzt nicht nennen, aber doch Schleimer.
Ja.
aber die haben eigentlich rein sozial, also von der Sozialkompetenz her und von der Qualität der Zusammenarbeit halt einfach vieles richtig gemacht.
Aber das, was du eben beschrieben hast, dann sagen, der andere ist ein Schleimer, ne? Das ist so, also manchmal glaube ich auch ein bisschen Neid, der dann wahrscheinlich auch mitschwingt. Ne? So, der versteht sich gut mit dem Chef oder so.
Ja, genau.
Und wie du sagst, ne, früher war das, glaube ich, total uncool, so zu sein.
Verpönt.
Ja, glücklicherweise haben sich auch da die Zeiten ja geändert. Und wie du auch sagst, ich erlebe es immer öfter, dass das tatsächlich funktioniert und dass es beide Seiten verstanden haben, ne, dass es wirklich gemeinsam ist und nicht oben, unten oder ich besser, du schlechter, wie auch immer, sondern dass es eben gemeinsam geht und jeder hat seinen Beitrag in dem Spiel.
Ja.
Und wie du es so schön gesagt hast, wenn die unterschiedlichen Bedürfnisse verstanden werden und man sich auch für den anderen interessiert, wie er tickt, was ihn auch stresst, ne, kommt ja dann auch oft vor. Ja,
absolut.
Und dass die Chefs auch ihre Maske runternehmen.
Ja.
Und auch mal sagen, was ihnen nicht leicht fällt.
Ja,
Verletzlichkeit. Dass es ihnen, schlecht geht, dass sie, wie du sagst, verletzlich auch sind oder dass sie einfach auch mal schlechte Tage haben. Ja. Das kommt auch bei Chefs vor.
Ja.
Und bei Chefin auch.
Auch bei Chefin.
Echt?
Ja. Oh. Das ist genau das. Also ich denke, dass viele Probleme im Arbeitsalltag daher kommen, dass wir alle eine Überzeugung davon haben, was ist eigentlich gute Führung. Und daraus ergeben sich eine ganze Menge von Erwartungen. Und wir gehen dann rein mit unseren Prägungen, zum Beispiel, das ist ja nur ein Arbeitsumfeld, da müssen wir irgendwie auch nüchtern miteinander umgehen auf der einen Seite und verhalten uns dann vielleicht unserem Chef gegenüber nüchtern, erwarten aber auf der anderen Seite, dass der wiederum empathisch und menschlich mit uns umgeht. Mhm. Und dabei ist es so einfach, gerade so in so sozialen Konstellationen, wenn ich das ändere, jetzt natürlich nicht total unauthentisch werden, sondern einfach ein bisschen warmherziger auf den anderen, ein bisschen offener auf den anderen zugehen und auch mal was Persönliches erzählen oder auch Fragen, Interesse am anderen zeigen, auch so auf der menschlichen Ebene, das ändert total viel.
Und das kann ja oder ist dann trotzdem professionell. Also viele machen total ja den Fehler und sagen dann, oh, das ist dann unprofessionell, mhm, oder wenn man lacht oder Spaß hat oder ja, so. Es darf natürlich nicht ins Witzige abgleiten, mhm, ne, oder dass man
Lächerliche,
ins Lächerliche, ja, genau. Aber wir dürfen doch alle Spaß beim Arbeiten haben und, mhm, dürfen auch persönliche Sachen teilen. Das, ja, macht es doch erst aus und dadurch entsteht Nähe. Das
wollen wir ja auch. Ne?
Genau,
ja,
genau. Jetzt nochmal auf die Führungskraft geschaut. Was kann ich als Chef, Chefin tun, ja, damit die Menschen nicht leiden? Wie kann ich sie vielleicht auch einladen, genau das, was wir eben beschrieben haben, ja, zuzulassen, das mit anzufangen, mhm, so eine Beziehung aufzubauen zu ihrem Chef, Chefin?
Ja, also da ist, glaube ich, das Allerwichtigste zuallererst mal, dass ich eine Atmosphäre kreiere, wo Menschen wirklich Dinge ansprechen können, ohne dass das einen Schaden für mich hat als Mitarbeiter. Also das heißt, wenn ich was anspreche, darf es nicht peinlich werden. Ich muss das Gefühl haben, dass es auch gehört und ernst genommen wird. Und wenn ich das schon mal schaffe als Chef, dann habe ich das Wichtigste geschaffen, nämlich, dass die Menschen in ihrer Einzigartigkeit mir Dinge auch sagen. Mhm. Weil Empathie und so hat ja immer den Anspruch, dass ich schon erkenne, was der andere braucht und so. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen und da bin ich als Führungskraft schon auch ein bisschen drauf angewiesen, dass die Menschen mir das erzählen, mhm, wie es ihnen gerade geht, was sie brauchen, was sie wollen. So, das ist, glaube ich, schon mal das Allerwichtigste, echtes Interesse zeigen. Und ich weiß, es gibt dann oft, naja, so eine Überzeugung, dass dafür habe ich keine Zeit und so. Das kostet gar nicht so viel Zeit. Ja. Dass ich einfach mal nach dem Wochenende fragen, wie es war. Mal fragen, wie der Urlaub war. Mhm. Mal fragen, wie ist es dir denn jetzt mit der Aufgabe gegangen? Wie ist es dir denn im Kontakt mit diesem Kollegen, mit dem wir ja öfter Schwierigkeiten hatten, gegangen? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gelöst? So viel braucht es dazu gar nicht. Und man kann sogar, wie ich ja gerade gezeigt habe, auch auf der geschäftlichen Ebene ein bisschen tieferen Austausch pflegen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir schon auch, wenn ich schon Menschen führe, die Mühe mache, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was sind denn eigentlich menschliche Bedürfnisse? Und da gibt es ja verschiedene Konzepte dazu und das lohnt sich. Da muss man gar nicht selber eine tiefe Ausbildung machen, sondern mal ein bisschen darüber lesen, mal Leute fragen und so. Weil nur das, was ich weiß, kann ich ja auch in meinen Wahrnehmungsfilter reinmachen. Mhm. Also wenn wir jetzt hier viel über das Thema Stabilität reden, bei mir hat das automatisch dazu geführt, dass ich Dinge, die ich beobachte, auch so ein bisschen mit diesem Filter wahrnehme und bewerte. Und ich erkenne, wo Sicherheit und Stabilität plötzlich eine Rolle spielt, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Deshalb ist es gut, wenn ich als Führungskraft weiß, was menschliche Bedürfnisse sind, damit ich das überhaupt kapiere, wenn jemand was zu mir sagt. Also die Menschen kommen ja nicht und sagen, hier, lieber Chef, du hast mir eine Aufgabe weggenommen, die war mir total wichtig und dadurch ist mein Bedürfnis nach Wirksamkeit verloren gegangen.
Mhm, habe ich
das
auch nicht erlebt.
Das wird jemand so nicht sagen. Die sagen andere Dinge, aber wenn ich weiß, dass es das Bedürfnis nach Wirksamkeit gibt, dann werde ich vielleicht erkennen, wenn der Mitarbeiter zu mir sagt, hier, du bevorzugst ja immer meinen Kollegen, dann wird mir klar werden, oh, der kann jetzt hier nicht mehr so wirksam werden, wie er das vorher war. Und dann habe ich ganz andere Ideen für Lösungen auch für den Mitarbeiter.
Mhm. Das heißt, ich kann als Chefin, Chef auch meine Mitarbeiter einfach mal fragen, mhm, worin brauchst du Stabilität? Oder würde das jetzt jemanden überfordern, der sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat?
Naja, vielleicht lohnt es sich dann vorher, zwei, drei Sätze dazu zu sagen, dass dir in deiner Führungserfahrung über die Jahre aufgefallen ist, dass es einfach ein wichtiges menschliches Bedürfnis ist mit der Stabilität. Mhm. Und dann die Frage stellen. Und dann kann der vielleicht im ersten Moment nichts darauf antworten, aber wird wahrscheinlich die Frage mitnehmen.
Mhm.
Na, was ist für dich wichtig, dass das immer gegeben ist in deinem Job, damit du einen guten Job machen kannst? Und wenn du alleine schon in diesen Dialog, in diesen doch vielleicht für viele ungewöhnlicheren Dialog einsteigst, passiert einfach unheimlich viel. Auch in der Beziehung zwischen dir und deinem Mitarbeiter.
Mhm. Also das glaube ich auf jeden Fall, dass da eine ganze Menge passiert. Und es zeigt ja auch wieder Interesse. Das hast du ja auch jetzt vor ein paar Minuten schon gesagt. Dieses Interesse zeigen und auch wirklich echtes Interesse, dass das ganz viel mit uns Menschen macht und uns noch näher zusammenbringt. Ja.
Der Moment noch Tipp.
Genau, eine Frage hätte ich noch, Simone, und zwar zum Thema Kopfkino. Das hast du auch ganz am Anfang mal fallen lassen, dass wir als Menschen ja Meister darin sind, das Kopfkino anzuschmeißen und Dinge zu sehen und vorherzusagen und dann auch vielleicht Ängste oder schlimmste Situationen uns dann auszumalen. Wie kann es einem gelingen, dieses Kopfkino in Schach zu halten? Ich glaube, ganz verhindern wird nicht gehen. Das ist auch gut, dass es das hier gibt, das Kopfkino. Kann ja auch manchmal helfen, bis zu einem gewissen Grad. Aber was hast du vielleicht für die Hörer, Hörerinnen für Tipps, dann auch aus diesem Kopfkino wieder rauszukommen, den Saal sozusagen zu verlassen und raus in die Wirklichkeit wieder zu gehen?
Ja, das sage ich immer was im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber was ganz wichtig ist zu verstehen, dadurch, also wir in der westlichen Welt, also wir sind ja jetzt nicht im asiatischen Raum, wo vielleicht Meditation von klein auf vielleicht ganz normal ist. Wir kontrollieren ganz gerne das, was passiert, durch unseren Kopf, durch Denken, durch mehr Wissen, durch Recherche und so weiter. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir unangenehme Gefühle, die hochkommen in uns, damit verdrängen wollen. Und ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass ich sage, dass wir lernen sollten, das ist auch so, aber das ist vielleicht erstmal der zweite Schritt, dass wir unsere Gefühle akzeptieren und auch leben können. Aber ein erster Schritt, um das Kopfkino zu reduzieren, ist auf jeden Fall, den Körper viel mehr zu nutzen. Das heißt, wenn ich merke, ich kann nicht aufhören, über was nachzudenken, rausgehen und spazieren gehen, oder einen anderen Sport machen, je nachdem, was für einen gut ist. Denn nach einer gewissen Zeit, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber nach einer gewissen Zeit geht diese Energieüberlastung im Hirn, fließt in den Körper rein. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich spazieren gehe, eine halbe Stunde bei leichten Kopfkinos und eine 45 Minuten bei heftigen Kopfkinos. Und das hört dann wirklich auf. Also da komme ich im Kopf zur Ruhe. Das kann für andere Menschen, kann das Gartenarbeit sein, Fahrradfahren, was auch immer. Aber es ist ganz wichtig, Energieverlagerung vom Kopf in den Körper vorzunehmen.
Also es ist quasi, die Energie fließen zu lassen, ein Stück weit.
Okay. Genau. Weil sonst verfängt sie sich im Kopf.
Spannend, spannend. Ja, da haben wir ja heute tatsächlich echt einige Themen angesprochen. Das war ein spannender Ausflug.
Ja.
Und ich hätte tatsächlich auch so 2-3 für mich wieder Key Takeaways vom heutigen.
Lass mal hören, da wollte ich dich nachfragen.
vom heutigen Tag. Und zwar einmal das Thema, die Bedürfnisse des anderen tatsächlich verstehen, echtes Interesse zu haben und auch das Bewusstsein darüber, dass jeder andere Bedürfnisse hat. Also auch das ist ja manchmal so ein Fehler, den wir Menschen haben, dass wir unsere Bedürfnisse kennen wir dann irgendwann und glauben, die anderen haben genau die gleichen. Ist ja aber ein Trugschluss. Musste ich jetzt auch ein paar Jahre alt werden, um das zu lernen. Und das ist mir heute wieder bewusst geworden, dass das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt ist. Dann, damit bin ich ein Stück weit ja auch eingestiegen, das Thema Wandel, Flexibilität, ist total wichtig. Aber trotzdem brauchen wir diesen einen Anker oder dieses eine, was uns Stabilität gibt, weil sonst können wir diesen Wandel und diese Flexibilität gar nicht mit akzeptieren und auch mitgestalten, weil wir dann immer wieder auf der Suche wären nach dem Anker und nach der Stabilität, die wir eigentlich brauchen. Und dass man das Thema tatsächlich offen anspricht. Zwischen Mitarbeitern, zwischen Chef, Chefin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Dass man das so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholt und dass Stabilität überhaupt nicht unsexy ist, sondern total sexy und einem dabei hilft, dann die sexy Themen auch gut bestreiten zu können. Das sind so meine Erkenntnisse für heute.
Ja, sehr schön. Aber ich sehe, wie immer, wenn wir uns unterhalten, das Thema wird immer fortgeführt und entwickelt sich immer weiter.
Das Moment noch, Glossar.
Ja, Simone, wir hatten vorhin auch den Begriff des systemischen Coachings genannt. Kannst du da noch mal ganz kurz erklären, was sich da genau hinter versteckt?
Ja, sehr gern. Also das systemische Coaching ist eine Methode. Ich würde sagen, das ist das, was man heute mit Abstand am meisten findet. Die meisten Coaches sind systemische Coaches. Und das basiert auf der einerseits auf der Systemtheorie, aber auch so Ansätze wie der sogenannte Konstruktivismus spielt da eine große Rolle. Was ist das? Die Systemtheorie, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, das ist wirklich ein riesenkomplexes Feld. Aber da geht es vor allem darum, dass man zum Beispiel soziale Kontexte, also Organisationen, aus einer systemischen Brille betrachtet. Das heißt, ich schaue nicht auf den Einzelnen und psychologisiere den jetzt total, sondern ich gucke, wo ist der im System, welche Rolle spielen andere und was hat auch das System für Auswirkungen auf ihn und darauf, was er jetzt gerade empfindet und was kann er in dem System tun, damit es ihm besser geht, damit er Sachen besser gelöst kriegt. Das ist die eine Sicht und da spielt Kommunikation eine ganz große Rolle, weil an der Kommunikation treten Probleme zutage. Erst dann, wenn wir beide miteinander kommunizieren, haben wir ein Problem. Das ist zwar vorher auch da, aber wenn wir nie kommunizieren, wird das Problem niemals erkannt werden. Das heißt, im systemischen Coaching guckt man viel auch auf Kommunikation. Und das zweite ist der Konstruktivismus. Das ist für mich einer der größten Augenöffner gewesen, nämlich zu wissen, dass das, was ich denke und fühle, mein Konstrukt ist, aus all dem, was ich gelernt habe, seitdem ich auf der Welt bin. Dein Konstrukt ist ein ganz anderes. Da gibt es dann zwar manchmal Sachen, da nicken wir beide, weil wir da ähnlich drüber denken. Aber Fakt ist, du guckst ganz anders auf die Welt wie ich. Und so geht das mit jedem Menschen. Und wenn man die zwei Sachen miteinander verbindet, hast du einen tollen Ansatz für Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Toni, da bleibt mir jetzt für die heutige Folge erstmal nur Danke zu sagen. Es hat wieder total Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen zu dem Thema, was mir so wichtig geworden ist. Ja, und an die Hörer sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total, wenn ihr auch meinen Podcast abonniert und vielleicht noch einen Kommentar da lasst und mir Hinweise gebt, welches Thema euch in dem Zusammenhang Stabilität interessieren würde. Danke und bis zum nächsten Mal.
Das war Moment noch, der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und lass uns gerne eine kurze Bewertung da. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.